Wir feiern wieder Ostern. Das haben wir schon letztes Jahr gemacht, ungefähr um die gleiche Zeit. Und vorletztes Jahr und die Jahre davor. Wir feiern jedes Jahr ungefähr um diese Zeit Ostern. Aber Ostern erstreckt sich eigentlich über das ganze Jahr und über das ganze Leben von uns. Ja, seit 2000 Jahren bestimmt es im Prinzip unser Leben, unser Denken, unser Tun. Wenn wir heute so auf den Punkt bringen möchten würden, was ist Ostern? Wir haben die Texte gerade gelesen von den Zeitzeugen. Keine Fake News, sind recherchierte, gründlich zusammengestellte Texte. Und Lukas, der Arzt, ein Mensch mit Bildung, hat gesagt, ich habe sorgfältig recherchiert, bevor ich aufschreibe. Er hat zwei Werke aufgeschrieben, Evangelium und die Apostelgeschichte. Es ist glaubwürdig, gibt uns eine Antwort, was Ostern heißt. Aber mit einem Wort oder mit einem Satz Ostern zu beschreiben, würde ich sagen, man kann das so formulieren. Mit einem Kollegen von mir, Albrecht Grale, als Schriftsteller und Theologe, er hat gesagt, Lebenssteigerung. Ein Wort, das er so in Gang gebracht hat, klingt Lebenssteigerung. Und ich habe so bei der Vorbereitung nachgedacht, dachte, das ist genau das, was wir vielleicht als ein Synonym mit einfachen Worten erklären könnten, was das bedeutet, was wir hinter Ostern verstehen. Lebenssteigerung. Leben ist für uns das, was wir so halt verstehen mit Leben. Ne? Biologisch sicherlich und auch das, was man so bestrebt. Wir haben darüber auch vor kurzem eine Predigt gehört, eine Predigtreihe gehört. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und irgendwann ist eine Markierung angesagt. Das Leben geht zu Ende. Dann ist der Tod dran. Und bis zu diesem Tod denken wir, wenn es um Leben geht. Und vor dem Tod fürchten wir und haben auch keine Antworten, darüber hinaus zu denken oder darüber hinaus irgendwie zu planen. Der Tod markiert das Ende des Lebens. Alles Leben ereignet sich diesseits. Und hinter dem Tod ist das Jenseits. Auch Jesus, Karfreitag, wir kommen gerade vom Karfreitag, spricht seine letzten Worte, die eben an diese Mauer stoßen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ende. Ungewissheit. Keine Antwort, was hinter der Mauer? Und dann kommt eben der Samstag und heute der Sonntag und da kommt die Antwort. Und die Frauen bringen diese unglaubliche Antwort als total neue Kunde zu ihren Mitgefährten, zu Männern und sagen, und die glauben das nicht. Die Mauer ist die Grenze, die ist einfach da, medizinisch und auch in unserem Denken, in unserer Kultur, in unseren Religionen, Grenze. Und genau das ist es, dass Ostern diese Grenze aufgehoben wird, durchbrochen wird, durch den auferstandenen Gekreuzigten. Und deswegen ist es Lebenssteigerung. Leben geht nicht nur bis zur Mauer, bis zum Tod. Es gibt eine Fortsetzung, es geht weiter. Und so habe ich uns hier auch einige Lebenssteigerungstexte ausgesucht als erste Folie. Und die sollen so ein bisschen im Hintergrund diese Predigt umrahmen, wobei ich nicht auf alle einzeln eingehen werde. Aber ich lese einfach mal die vor, die stammen aus den Evangelien. Da heißt es, was wir jetzt gerade gehört haben, plötzlich traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleidern zu ihnen, zwei Engel, die von der Jenseits kommen, über die Grenze kommen und uns in diesseits, auf diese Seite der Grenze sagen, hey, was sucht ihr Lebenden, den Lebenden, Lebenssteigerung, ne? Was sucht ihr den Lebenden bereits in dem Ganzen, unter denen, die vor dieser Grenze stehen, unter den Toten. Eine spannende Frage, aber die bringt die Frauen richtig in Bewegung. Weil dadurch verstehen sie, Er hat gesagt, die zwei sagen jetzt das, aha, und da laufen sie. Und Jesus selbst hat gesagt, Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Diese Diskussion mit den Sadduzäern, mit den Verneinern der Auferstehung und des jenseitigen Lebens, hat das an sich. Sie kommen mit so einer Falle zu ihm und sagen, da gibt es eine Situation, eine Frau, die hat 7 Männer gehabt. Jeder Mann ist nacheinander gestorben, sie hat 9 geheiratet. Wer wird in dem Himmel, wenn es eine Auferstehung geben sollte, wer wird ihr Mann sein? Und Jesus geht auf die Falle überhaupt nicht ein und sagt, hey, im Himmel ist alles ganz anders. Ihr werdet da nicht heiraten müssen. Denn Gott ist der Gott der Lebenden. Und dann nimmt er den Bezug nochmal, indem er auch den Spieß umdreht zu den Sadduzäern und sagt, kennt ihr die Schrift nicht? Da steht geschrieben, als Gott Mose erscheint am Dornbusch, sagt er, ich bin Gott des Abrahams, des Isaaks. Die leben für Gott. Also sollen sie auch für euch leben. Und Jesus selbst dann wird verklärt auf dem Berg und ihm erscheinen Mose und Elia als Repräsentanten der jenseitigen Welt. Die leben, obwohl sie alle gestorben sind. Und in jüdischer Tradition war diese Vorstellung, gestorben ist gestorben. Eines Tages, irgendwann, in langer, langer Zukunft, wird Gott das Gericht vollziehen und da werden alle Menschen auferstehen. Und Jesus sagt, es gibt noch eine andere Denkweise. Sie leben schon bereits alle bei Gott. Sadduzäer müssen hier des Besseren belehrt werden. Und dann sagt Jesus auch selber, ich bin die Auferstehung. Ich bin die Lebenssteigerung, nicht das diesseitige. Ich bin auch das, was hinter der Mauer schon bereits existiert. Er selber muss noch mal durch die Mauer hindurch. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wir feiern heute das Fest des Lebens. Wer an mich glaubt, und da sind wir dran jetzt, wer an mich glaubt, das geschieht nicht von alleine. Wer sich entscheidet, an mich, an die Auferstehung, an das Leben zu glauben, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er vor dieser Mauer steht und nicht weiß, wer hindurchkommt. Aber weil er an mich glaubt, weil er an mir der Auferstehung und dem Leben festhält, kommt er durch die Mauer hindurch. Nicht irgendwie überlistet, überspringen, drunter graben, irgendwie umlaufen. Das haben die Menschen immer versucht und unser Wissenschaftler versucht das auch heute noch auf ihre Weise. Der kommt durch die Mauer hindurch, wie Jesus durch unsere Mauer hindurchkommt als Auferstandener. Die Jünger stehen in einem Haus und sind verzweifelt und suchen nach Antworten. Und Jesus kommt durch die Mauer, durch die verschlossene Tür und sagt, Friede sei mit euch, als ob nichts passiert wäre. Weil er das Leben ist. Für ihn ist es kein Abbruch. Für uns ist der Tod schrecklich und Abbruch und wir sind verzweifelt und nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir trauern, sicherlich menschlich und irdisch auch zurecht. Aber was das Leben bedeutet, wow, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist in mir alles nicht gebrochen, obwohl er sterben wird. Gott schafft diesen Übergang und diesen Durchgang durch die Mauer. Ich finde einfach, Ostern ist so ein tolles Fest. Und wie schön, dass Ostern so unmittelbar zu Christentum dazugehört. Ohne Ostern, ohne Karfreitag wäre unser Glaube also wirklich sehr schwach. Und nichts anderes, was uns auch alle anderen Religionen anbieten. Ich habe jetzt diese Texte euch so vor Augen geführt, um ein Stückchen euch so mit diesen Vorstellungen ein Stückchen so zu stärken, zu motivieren. Und jetzt werde ich die Predigt weiter entfalten. Das Bild, was unten rechts von euch aus gesehen erscheint, ist ein für mich sehr wichtiges Bild, sehr persönliches Bild, denn das ist auch ein persönliches Geschenk für mich, von Inge Krohn. Die war vor einigen Jahren hier bei uns mit einer Ausstellung mit einer anderen jungen Dame. Ihr wisst noch, die hat so richtig schöne expressionistische Bilder gemalt. Sie ist inzwischen verstorben. Sie ist inzwischen in der Auferstehung aufgegangen. Aber das Bild hat für mich ganz besondere Bedeutung, gerade deswegen noch. dass ein Mensch mir vorausgegangen ist, der an die Auferstehung glaubte und malte hier. Das ist das leere Grab von Jerusalem. Das ist heute noch da. Und sie hat Jerusalem sehr oft besucht und auf ihre Weise dieses Grab aufgemalt. Wenn ihr im Internet das Grab in Jerusalem angebt, werdet dieses Motiv auf andere Weise dargestellt bekommen. Sie hat das auf ihre Weise gemalt, mit einem starken, farbigen Ausdruck, der eben von Leben und Auferstehung herrührt. Und ich habe diese Predigt überschrieben: Ein Gott zum Leben. An den Gott glauben wir. Mit dem Gott haben wir zu tun. Mit dem Gott leben wir, in Jung und im Alt, in guten und in schweren Zeiten. Mit dem Gott leben wir alle Tage des Lebens und wenn wir nicht mehr leben, aber an ihn geglaubt haben. Ein Gott zum Leben. Und ich möchte gerne mit euch jetzt vier Punkte durchgehen. Erst durch die Auferstehung Jesu wird etwas klar, dass Gott ein Gott zum Leben ist und dass diese Auferstehung und Leben für uns etwas Neues ist, aber für Gott selbstverständlich schon immer da existierende, ist ja klar. Aber durch die Auferstehung Jesu als Markierung für das Neue wird etwas Neues entstehen. Erst durch seine Auferstehung wird erstens das Leben in Fülle erfahrbar. Jesus selbst hat gesagt: Ich gebe euch das Leben in Fülle. Er spricht immer wieder von den Gewohnheiten, die wir so haben. Wir müssen fürs Brot viel tun, wir müssen das Wasser holen, um zu leben, wir müssen uns abmühen, wir müssen unser Leben schützen, sorgen fürs Leben. Er benennt so viele Sachen, die zum Leben dazugehören. Und er sagt auch am Ende: Kommt alle zu mir, die ihr so abgemüht seid, so abgeschafft, weil ihr so viel investieren müsst unter den Bedingungen dieser Welt. Und das geht auch eigentlich nicht anders. Dieses Leben in dieser Welt ist eben ein Kampf, eine Auseinandersetzung. Wer nicht kämpft, geht ein. Wer nicht kämpft, wer für sich selbst nicht einsteht, wird immer mehr aussortiert und ganz nach hinten verordnet. Und er fällt einfach durch die Maschen im Netz hindurch. Und er sagt: Kommt einfach her zu mir. Und da spricht er von der Fülle des Lebens. Ich gebe euch die Ruhe. Ich sättige eure Seelen. Ich gebe euch die Ausrichtung. Ich gebe euch den Halt. Kommt zu mir. In Jesu Auferstehung wird das, was er während seines Lebens unter uns und das, was er gesagt hat, erst deutlich, dass es nicht nur Worte gewesen sind, sondern wirklich von der Auferstehung her eine Realität. Leben in Fülle. Weil die Dinge, die uns so zu schaffen machen und so uns abschrecken und uns oft so an die Grenzen bringen, dann nicht mehr existieren. Die verlieren ihre Gewalt, die verlieren ihre Bestimmungskraft über unser Leben. Die werden nicht mehr diktieren über uns. Wir werden ganz anders leben in einer Fülle, die wirklich erst dann erfahrbar sein wird. Wir erleben sie immer wieder schon jetzt auch. Zum Beispiel in Form von Motivation. Sicherlich motivieren wir uns immer wieder durch gute Worte, durch den eigenen Willen, durch vielleicht Stärkung von anderen Menschen zu irgendwelchen guten Taten oder um irgendwelche Projekte durchzustehen und zu Ende zu bringen. Wir merken, wenn das Projekt zu Ende ist, dann ist auch die Motivation raus. Wir sind am Ende. Man spricht an der Stelle oft von der Zieldepression. Geschafft und was jetzt? Und da vergehen einige Tage, bis man wieder ein neues Projekt vor Augen hat und so weiter. Wir brauchen immer wieder Motivation, die eigentlich vergänglich ist. Und die finden wir immer wieder im besten Fall. Aber wir erleben immer wieder, die geht zu Ende. Wenn wir aber diese innere Quelle in uns haben, dass wir die Verbindung zu einem lebendigen Gott haben, der einfach von der Fülle her kommt und uns mit dieser Fülle beschenken möchte, dann haben wir immer wieder auch Motivatoren in unserem Herzen, die nicht von dieser Vergänglichkeit her bestimmt sind. Menschenworte, Menschenbeistand, eigener Wille. Sondern das sind so Dinge, die wirklich wie ein Ozean, so plätschern. Wellen kommen und gehen. Und dann kommen sie wieder und kommen wieder. Und wenn man da lange steht, hört gar nicht auf. Das Wasser, was uns immer wieder so nährt und speist und erfrischt und gibt Mut, dran zu bleiben oder Ärmel umzukrempeln und loszulegen, aber nicht aus eigener Motivation, sondern mit Gottes Hilfe. Und sagen wir auch immer wieder, dieser schöne Spruch, so sehr, so Gott will und wir auch, schaffen wir das. Gott steht im Vordergrund, weil wir von seiner Motivation, die eben von dieser Auferstehung her, von seinem Reich, von seiner Fülle herrühren, uns anders berühren und erfüllen als nur eigene Dinge. Und dass wir einfach wissen, mit unserem Leben, um das wir uns jetzt so bemühen, mit vollem Einsatz, ist noch nicht alles. Das ist auch eine tolle Motivation zu leben. Denn ich weiß, auch wenn ich älter werde, Kräfte bauen ab, die Optik verändert sich, man gefällt sich sehr oft selber nicht mehr und man kann leider nicht mehr machen, was man bis jetzt alles sich leisten konnte. Das macht mit dem Alter zu schaffen. Ich bin jetzt selbst 57, was ich alles nicht mehr machen kann, was ich noch vor 10 Jahren machen konnte, es macht mir zu schaffen. Und es geht euch auch so auch. Man findet sich damit auch ab, man arbeitet an sich und so, kommt damit klar. Aber wenn ich nur an den Kategorien dieses Lebens kleben würde, geht nicht mehr. Irgendwann gehe ich wirklich ein innerlich. Wenn ich aber mit meinem jetzigen Leben Bezug zum ewigen Leben habe, in meiner Gesinnung, aber in meiner Lebensführung, dann lebe ich anders, weil dann lebe ich also eben ganzheitlich mit diesem Steigerungscharakter. Das jetzt, was ich jetzt erlebe, ist nur vorläufig. Das Eigentliche kommt noch. Das ist eine kleine Stufe auf einer riesig großen Plattform, die gar nicht mehr aufhört. Und diese kleine Stufe sind diese 70, 80 Jahre, die mir hier in dieser Welt beschieden sind. Aber eigentlich werde ich da hochkommen. Durch die Auferstehung, durch das ewige Leben. Und daran glaube ich. Wenn das richtig Inhalt meines Lebens ist, dann lebe ich auch anders, in einem anderen Selbstbewusstsein und mit anderen Schwerpunkten im Leben. Also wenn Gott ein Gott zum Leben ist, dann ist er nicht nur ein Gott für das jenseitige Leben, sondern voll für das jetzige Leben. Er ist Gott der Lebenden. Und wie oft erlebe ich auch Menschen auf dem Sterbebett. Und Menschen, die ihr Leben mit Gott gelebt haben, dann sterben sie auch anders mit Gott. Mit Gott lässt sich anders sterben als ohne Gott. Weil man weiß, es geht jetzt eigentlich in das, woraufhin ich geglaubt habe und gelebt habe und auf eine Perspektive, die mir zugesprochen worden ist. Die darf jetzt aufgehen. Die darf jetzt Wirklichkeit werden. Und dann kommt dieser Spruch von Glauben zum Schauen. Und wenn wir eine Abkündigung hier machen, wenn jemand in unserer Gemeinde gestorben ist, wir haben sie oder ihn begraben, da sagen wir oft, er ist zum Schauen gekommen von dem, was er geglaubt hat. Wirklichkeit ist das geworden, was in der bisherigen Wirklichkeit nur noch irgendwie bruchhaft da war, als Glaubenselemente, aber jetzt ist es eine richtig ungebrochene Wirklichkeit. Das Schauen ist gekommen. Das Zweite, erst durch die Auferstehung Jesu wird alles Irdische überboten. Wir leben von Werten. Und irgendwo hat alles in dieser Welt seinen Wert. Und wir legen sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Dinge. Und fragen uns immer wieder, wofür lohnt sich zu leben? Und dann entscheidet man sich auch, wofür man lebt. Aber ich denke, um das gleich auf den Punkt zu bringen, es lohnt sich mit zunehmendem Alter, wenn man sich selbst sucht, wenn man seinen Weg sucht, nicht mehr zu fragen, wofür möchte ich leben, sondern woraufhin möchte ich leben. Auf was hinaus möchte ich leben? Der Ausgang zählt am Ende. Das Ergebnis zählt. Das Tor, auf das ich zugehe, ist wichtiger als die Mauer. Das Tor ist durchlässig. Die Auferstehung, das wirkliche Leben. Die Mauer ist Sackgasse, Vollbremsung oder ein überraschender Aufklatsch. Es lohnt sich zu sagen, wohinaus lebe ich? Wenn ich sage, wofür lebe ich, dann werde ich auf irgendwelche Schwerpunkte mein Leben fixieren und in sie meine Kraft investieren, Aufmerksamkeit, die kostbare Lebenszeit, um dann mehr oder weniger, früher oder später zu erleben, die Dinge, die halten nicht, die sind wandelbar. In meiner eigenen Wahrnehmung verlieren sie ihren Wert oder ändern sie ihren Wert oder indem wie die Gesellschaft das alles kommuniziert und gestaltet. Ich werde immer wieder die Erfahrung machen, für das, wofür lohnt sich gar nicht zu leben. Das ist wandelbar. Aber das woraufhin, wohinaus, das ist meine individuelle Sache. Und wenn ich das mit Gott verknüpfe, werde ich immer wieder erfahren, mein Erlöser schläft nicht, noch schlummert. Und er betrügt nicht. Er ist Gott der Wahrheit. Er ist Gott der Liebe. Er hält seine Treue und erst an der Schwelle dieses Tores werde ich erfahren, es geht auf. Er bringt mich hindurch. Und das ist auch diese Erfahrung, die ich am Sterbebett oft mache, dass Menschen richtig an der Stelle reden von einer tiefen Gewissheit, dass sie in die ewige Heimat gehen. Wir reden auch von der Gewissheit und Zuversicht auch im normalen Leben, wenn wir jung sind, wenn wir so langsam älter werden. Aber ganz Alten an der Schwelle zur jenseitigen Welt, die haben eine starke Zuversicht und eine Gewissheit, jetzt geht's über. Und in den letzten Jahren bereiten sie sich darauf intensiv vor. Die sind geläutert. Und wenn ich das erlebe, diese Zuversicht, wie ein Mensch so sein Leben auf dieser Welt beendet, das tut mich so stärken und immer wieder darauf hinweisen, dass es wirklich sich lohnt, auf diesen Moment zu leben. Weil diesen Moment kann ich nicht ausschalten, der kommt irgendwann. Es ist immer schade, wenn es plötzlich kommt, unvorbereitet. Und die Frage, worauf lebe ich, ist eben eine Frage der Investition. Wie Geld einzahlen auf das Konto. Jesus sagt auch an der Stelle mit diesen Bankvorstellungen, sammelt eure Schätze nicht auf das irdische Konto, sondern auf das himmlische Konto ein. Und das ist das. Dieses bleibende Leben in Fülle, Leben in Ewigkeit. Erst durch die Auferstehung Jesu wird drittens jede Macht beschränkt. Macht. Macht ist ein starkes Wort. Diesseits der Mauer. Das ist praktisch das Wort. Die Macht bestimmt das Leben in dieser Welt, das Was und das Wie. Wenn ein Menschlein, mag er sich nur so sehr groß selbst anschauen, ist er nur ein Mensch. Und er entscheidet, einen Krieg zu führen. Und plötzlich ganz Europa, ja, ganze Welt muss sich darauf einstellen. Nicht im Besseren, sondern im Negativeren. Nur ein Mensch hat eine Vorstellung von der Geschichte oder eine Ideologie, legt los und die ganze Menschheit muss die ganzen Schmerzen tragen. Das ist heftig. Aber der Auferstandene, der da wirklich Leben hat und damit auch Macht demonstriert, sagt deutlich, die Mächtigen dieser Welt, die kommen und gehen. Die mögen noch so viel verrichten, aber die müssen gehen. Die müssen eines Tages zugeben, die waren nur Menschlein. Und das heißt auch, und es wird sich jedes Knie beugen vor dieser Macht des Lebens, der auferstehen lässt. Auch die Despoten, die werden eines Tages auferstanden durch ihn, und vor ihm zur Verantwortung gezogen, die müssen ihre Knie beugen uns zugeben, was sie alles falsch gemacht haben. Was Gott mit ihnen dann macht, ist eine andere Sache. Ihnen ist verheißen, dass sie eben nach ihren Werken gerichtet werden. Das heißt, sie werden zugeordnet in die andere Richtung von Gott, in die Ewigkeit ohne Gott. Das zu wissen heute, bei all den Auseinandersetzungen mit den Machtfragen, ist gut. Und Jesus hat das nochmal so richtig deutlich gemacht. Er ist der, der die Macht hat. Er ist am Ende der bestimmt. Er ist am Ende der das Sagen hat. Der Tod konnte ihn nicht zurückhalten. Und deswegen kann Paulus in dem Römerbrief, Kapitel 8, das ist schlechthin das Evangelium, im Evangelium, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Macht noch Gewalt, weder hier das auf Erden, noch Engel, noch irgendwelche himmlischen Mächte. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weil diese Liebe Gottes ist durchgekommen, indem wir Gott seinen Plan vollzieht. Und er selber, wo er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, wo diese Worte sozusagen bis an die Mauer kommen, so für unsere Ohren hörbar. Er selber hält in seinem Herzen wahrscheinlich diese eine Erkenntnis, jedes Grauen währt bis zum dritten Tag. Denn die Macht der Finsternis ist gebrochen. Nach dem dritten Tag kommt der helle Morgen. Nach dem dritten Tag werde ich auferstehen, weil Gott zu mir steht, weil Gott die Macht hat, weil Gott über die Mächtigen regiert. Tod und der Teufel sind überwunden. Und den Schlüssel der Höhle, es wird auch gesagt, dass Jesus in die Höhle abgestiegen ist, hat Jesus in seine Hand genommen und behalten. Er hat noch nie die Tür aufgebrochen und Gefangenen freigeführt, sondern er hat auch den Schlüssel der Höhle in der Hand behalten. Er ist der Herr des Lebens, der Auferstandene. Das ist eine Machtdemonstration. Und wenn ich unter dieser Macht lebe, unter der Macht dessen, der wirklich alle Macht in seiner Hand hat, schon allein dadurch, dass er die Welt geschaffen hat und jetzt erlöst hat, eines Tages auch vollenden wird, dann kann ich auch den Mächtigen dieser Welt anders begegnen. Ich kann mit ihren Autoritäten und mit ihren Vorgaben als Christ relativ umgehen. Ich muss nicht mit mir alles machen lassen, zumindest nicht im Inneren. Ich darf meine Meinung haben und mit dieser Meinung gehe ich auch vor Gott und kann auch mit dieser Meinung von Gott aus beten für die Situation dieser Welt und auch gegen die Vorgehensweisen von den Mächtigen, weil in mir eine andere Vorstellung von Macht wirkt, gebunden an den, der wirklich alles kann. Und so kann auch das Beten eine andere Power entwickeln, weil man weiß, warum man betet und um was geht es eigentlich? Die Menschen, die reißen die Macht an sich. Aber wenn du betest von der Macht Gottes hin, in die Situation hinein, du sprichst etwas hinein, was niemand sonst da hineinsprechen kann, weil du von der Macht Gottes kommst, der wirklich alle Gewalt in seiner Hand hat. Und eines Tages erleben wir immer wieder, dass die Mächtigen dieser Welt wirklich noch zu ihren Lebzeiten die Macht aus der Hand geben müssen. Deswegen fällt die Berliner Mauer. Deswegen geht ein oder der andere Krieg zu Ende. Weil Gott die Macht hat und weil Gott der Lebendigen ist, der Gott zum Leben und nicht zum Sterben und zum Ruinieren und alles geht nur in Asche und Ruine. Und so zu beten, so zu leben, als einer, der von einer anderen Macht erfasst ist und auch mit ihr in Berührung steht und deswegen auch so betet in diese Welt hinein, hey, das ist auch unser Mandat. Wir Christen, Tod und Teufel und jede Pseudomacht und jede Macht, die Macht an sich reißt, ist überwunden. Und das vierte, erst durch die Auferstehung Jesu Christi, wird die Hoffnung begründet. Hoffnung. Wie oft reden wir in unserer Gesellschaft von der Hoffnung? In der griechisch-römischen Kultur, in der Philosophie schlechthin wurde die Hoffnung auch sehr stark besungen. Aber Hoffnung als so eine gewisse Gottheit an sich, ne? So eine philosophische Größe. Und so hat sich das Wort Hoffnung auch in verschiedene Kulturen integriert. Wenn man von Hoffnung redet, dann redet man einfach von irgendeinem davon ausgehen, dass es irgendwie wird. So ungefähr. Ja? Aber diese Hoffnung, die irgendwie wird, es wird irgendwie klappen, es wird irgendwie gehen, die hat erstmal keine Begründung. Das ist eben nur von Menschen vorgestellte Möglichkeit, dass etwas eben nicht so bleiben wird, wie es jetzt bleibt. Zumindest nicht so schlimm bleiben wird. Und das, was Jesus durch Auferstehung als lebendig gewordener Gekreuzter demonstriert, ist eine Grundlage, eine Hoffnung, die fest sein darf. Nicht nur theoretisch irgendwie, ich muss gucken, wie ich einem Menschen gut zurede, es wird schon. Es ist eine begründete Hoffnung, die eine Wurzel hat, die ein Fundament hat, ja, die in einer Person gegeben ist. Wir hoffen nicht ins Leere als Christen. Dazu gehört auch die Zuversicht und Glaubensgewissheit. Zuversicht und Glaubensgewissheit, die stärken noch die Hoffnung mit ihren anderen Formulierungen. Das ist das, was uns ausmacht im Thema Hoffnung. Es ist nicht irgendwie, es ist gebunden an Jesus Christus. Und wir haben jetzt im Text gehört von Annette, glaube ich, und das habe ich auch in den letzten zwei Predigten auch zum Schluss vorgelesen. Jesus sagt selber, es ist so geschrieben worden. Alles, was Propheten und Mose und Psalmen vorausgesagt haben, ist in mir aufgegangen. Es ist Gottes Plan, dass diese Hoffnung immer mehr Konturen bekommt und immer mehr real wird und eben auch Wirklichkeit wird. Nicht nur durch das Kommen Jesu Christi, sondern auch in dem, wie Jesus Christus aus dieser Welt geht und was aus ihm wird. Die Auferstehung ist eine Wirklichkeit. Und da mündet unsere Hoffnung, da verwurzelt sie sich. Und in dieser Hoffnung zu leben und in dieser Hoffnung einander zu begegnen, in dieser Hoffnung einander zu motivieren und zu trösten, ist was anderes als nur, es wird schon. Versteht ihr? Deswegen gibt es auch in der Gemeinde den Dienst der Seelsorge, um eben von dieser Hoffnung und von dieser Macht und Lebensquelle herkommen und Menschen in ihren Situationen diesseits der Mauer zu helfen. Von jenseits eigentlich. Motivation, Hoffnung, Zuversicht, die sind in Jesus begründet. Und das, was im Neuen Testament noch an Voraussagen offen steht, wenn wir Offenbarung lesen, da wird erzählt von der zukünftigen Welt, neuen Welt Gottes oder von dem, wie unser Körper sein wird oder von dem, welche Qualität der Gemeinschaft wir haben werden. Das ist alles noch offen, aber das ist im Werden. Das vollzieht sich immer mehr. Und so dürfen wir dadurch, dass die Aussagen des Alten Testaments in Erfüllung gegangen sind, davon ausgehen, dass auch das, was im Neuen Testament uns noch versprochen wird, auch nach und nach aufgehen wird. Weil Gott ist kein Gott der Lüge. Und Gott ist kein Gott, der vor der Mauer stehen bleibt. Er ist ein Gott zum Leben. Und so kommt als lebendiger Gott uns entgegen. Die Mächtigen kommen und gehen. Aber der, der wirklich Leben ist, kommt entgegen. In dem Neuen, was er für uns vorgedacht hat. Seine neue Welt, also seine Offenbarung 20 bis 22. Gott wird aufbauen, einen neuen Himmel und neue Erde. Und was alles sein wird. Keine Finsternis mehr, kein Leid, keine Gewalt, keine Kriege. Und Paulus spricht in 1. Korinther 15, wie wir sein werden. Es wird gesät, verweslich, wird auferstehen, unverweslich. Wir begraben im Leid, aber es wird auferstehen in Herrlichkeit. Und Jesus selbst kommt und sagt, hey, so bin ich jetzt und für euch. Ein ganz neuer. Ihr müsst nicht mehr heiraten im Himmel. Es wird eine ganz andere Qualität des Lebens sein, der Körperlichkeit und auch der Gemeinschaft miteinander. Die tiefste Gemeinschaft in dieser Welt ist heiraten, um Liebe zu leben, um Vertrauen zu praktizieren, um Kinder zu zeugen, Leben fortzusetzen. Dort ist es alles nicht nötig, weil das Leben nicht mehr gebrochen ist. Da ist auch die Qualität der Gemeinschaft ganz anders. schon allein dadurch, dass wir mit Gott ungetrennt mehr leben werden. Aufs Tiefste verbunden. Wir sehnen uns oft zum Paradies zurück, diese Gemeinschaft mit Gott. Aber das eigentliche Paradies ist vor uns. Viel größer, viel umfassender. Neue Erde, neue Welt und eine ganz andere Qualität der Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Das ist Ostern. Und das ist Ostern nicht nur für heutigen Ostersonntag temporär, weil es heute eben Ostern ist, vom Kalender feiern wir diesen Gedanken. Das ist ein Gedanke, der für das ganze Leben ist, für das ganze Jahr, für jung und für alt, für gute und für schwere Zeiten. Ostern hat Wirklichkeit schon in dieser Zeit, diesseits der Mauer, und es liegt an uns, wie viel wir dem Raum geben. Und wenn der Heilige Geist in uns wirkt, wenn wir ihn in uns wirken lassen, dann transportiert er diese Dimension Gottes in uns hinein. Dafür ist er auch da, dass wir nicht verweisen in dieser Welt, ohne Jesus als Beistand. Damit er uns beisteht und all das in uns bewegt, damit unsere Hoffnung eine begründete ist, damit unser Machtverhältnis ein anderes ist und wir nicht auf das Irdische fixiert leben und wirklich von einer anderen Fülle her leben. In diesem Sinne wünsche ich uns wirklich ein Ostern und ein Osternleben mit Lebenssteigerungscharakter jeden Tag. Amen.